Ich predige über diesen Text, den ich vorhin vorgelesen habe, aus Apostelgeschichte 2. Die Frage ist, welche Sprache spricht Gott? Spricht er nur Hebräisch oder auch Deutsch? Spricht er Englisch? Versteht er Schwäbisch oder Bayerisch? Wie sieht es aus? Diese Frage wird eigentlich hier an Pfingsten klar beantwortet. Da entstand ein furchtbarer Lärm vom Himmel her, konzentrierte sich auf ein Haus, in dem Gläubige zusammen waren. Heute würde man sagen, da ist vielleicht so ein UFO gelandet, irgendein unbekanntes Flugobjekt. Indirekt war es ja auch so, weil da etwas von Gott her kam. Und sofort gab es Schaulustige, weil man diesen Lärm scheins über hunderte von Metern hörte, vielleicht sogar in der ganzen Stadt Jerusalem. Die liefen da zusammen an diesem Haus und wollten wissen, was der Hintergrund ist. Was war der Hintergrund? Der Heilige Geist kam. Der Heilige Geist ist ja eine Person, die dritte Person Gottes nach dem Vater und dem Sohn. Und er erfüllte alle Gläubigen, die im Gebet dort versammelt waren, indem er ihre Herzen bewohnte. Rein äußerlich wirkte es so wie Feuerflammen. Es steht nicht als Feuerflammen, sondern es zerteilte sich auf jeden von ihnen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dann fingen sie an, Zeugen zu sein für Jesus, das heißt, das weiterzugeben, was sie von ihm wussten. Es war ein fantastischer Zeitpunkt, es war das Pfingstfest. Es war eines von diesen drei Festen, die eine Woche lang dauerten, wo jeder Mann in Jerusalem sein musste, der zum Volk Israel gehörte, um dort Gott anzubeten. Das heißt, die Leute waren aus allen Landesteilen hier zusammengekommen und wenn sie jetzt etwas von Jesus hören würden, könnten sie das auch mit zurücknehmen in alle Landesteile hinein, das heißt wieder multiplizieren, was sie mitbekamen. Ich finde gut, dass Gott auch so rein äußerliche Aufhängungspunkte benutzt, um das, was er tun will, ja, zu vervielfältigen. Ja, dann geschah ein Sprachenwunder. Gott drückte auf den Knopf und hat seine simultane Übersetzungsanlage eingeschaltet und seine Botschaft gleich in 16 verschiedenen Sprachen weitergegeben. Das heißt, diese großen Taten Gottes, von denen hier die Rede war, wurden gleich in 16 Sprachen übersetzt, weitergesagt. Große Taten Gottes hieß, was er in der Geschichte getan hat, sicher auch in Jesus getan hat. Und die Leute hörten das alle. Jesus hatte seinen Jüngern ja mal gesagt, wer euch hört, hört mich. Das finde ich interessant. Wer euch hört, hört mich. Ob das auch für uns gilt? Wer euch hört, hört mich. An diesem Tag wurde die Sprachgrenze überwunden. Israel sollte ja ein Licht für die Völker sein, ein Licht Gottes für die Völkerwelt. Sie sollten diese fantastische Botschaft Gottes, dass er der einzige wahre Gott ist, in die Völkerwelt hinaustragen. Aber das haben sie nicht getan. Sie haben es immer nur für sich behalten. Sie hatten eine Sprachgrenze aufgebaut und diese Sprachgrenze war ihre hebräische Sprache. In den Sprachen der Heiden war Gott unbekannt bei den meisten. Und ein Beispiel dafür ist ja dieser Prophet Jona, den alle kennen, den Gott förmlich nach Ninive hinprügeln musste, damit er überhaupt ging, weil er diese Sprachgrenze nicht überschreiten wollte. Er wollte nicht zu einem heidnischen Volk gehen und diesen von Gott erzählen. Und als Gott dann diese 120.000 Menschen in Ninive zum Glauben führte, war er nicht begeistert und hat Halleluja gesungen, sondern er war sauer, dass Gott diese Stadt nicht vernichtet hat. Das hätte er wahrscheinlich viel lieber gesehen, dass da Schwefel und Feuer herunterkam. Ich sage das nicht, um diesen Jona zu verurteilen, sondern er war ein Kind seiner Zeit und ich könnte mir vorstellen, dass er in der Ewigkeit sich sehr darüber freut, dass Gott ihn gebrauchen konnte, um 120.000 Menschen zum Glauben zu führen, dass er das heute ganz anders sieht als damals. Dieses Sprachwunder, diese Zeichengabe, dieses Sprachenredens in Sprachen, die diese Leute nicht gelernt hatten, die sie aber perfekt sprachen, war ein Zeichen dafür, dass das Heil jetzt zu den anderen Völkern geht. Das heißt, es geht in die anderen Sprachen hinein. Die werden jetzt alle dieses Heil Gottes mitbekommen. Inzwischen sind es ja nicht mehr 16 Sprachen, in denen die Menschen die gute Nachricht von Jesus kennen, sondern schon ca. 2000 Sprachen. Ich denke da an eine nette Begebenheit, wo ein Missionar in Südamerika auf einem Marktplatz stand und aus der Bibel laut vorlas und darüber sprach, entweder auf Spanisch oder Portugiesisch. Und dann kam ein Indianer vorbei und sagte, hör mal, wenn dein Gott allmächtig ist, warum redet er nicht meine Sprache? Warum spricht er nur Spanisch oder Portugiesisch? Und es hat diesen Missionar ziemlich getroffen und er sagte, wenn ich Zeit habe, werde ich später in euren Stamm kommen und deine Sprache lernen, damit Gott auch in deiner Sprache zu dir redet. Und er hat es dann auch getan, dieser Missionar, und daraus ist eine sehr große Sprachmission entstanden, die inzwischen einige hundert Sprachen erforscht und zur Schriftsprache gemacht hat. Ja, die Frage war also, spricht Gott auch deine Sprache? Spricht er die Sprache eines Intellektuellen oder eines Jugendlichen? Spricht er die Sprache eines Handwerkers oder eines Managers, eines Hauptschülers? Spricht er die Sprache eines Verzweifelten oder eines moralisch Versumpften? Können die Leute ihn verstehen? Ich denke dann ein Beispiel, als Herr von Dipschütz hier predigte vor vielen Jahren, hat er das Gespräch mit einem Mann wiedergegeben. Es war ein sehr kritisches Gespräch, sehr persönlich. Und ich fand es eigentlich unpassend. Ich dachte, man sollte Dinge, die einem die Leute persönlich erzählen, nicht am Sonntag predigen. Ich war also ein bisschen innerlich sehr distanziert. Aber dann hörte ich, dass gerade an diesem Sonntag ein Mann zum ersten Mal hier im Gottesdienst war. Und das, was hier erzählt wurde von diesem anderen Mann, das persönliche Gespräch, war genau die Situation, in der er war. Und das sprach ihn an. Und das hat ihn für Gott geöffnet, sodass er ein paar Wochen später sein Leben Jesus anvertraut hat im Gebet. Und da dachte ich, siehst du, Gott macht doch keine Fehler, auch wenn ich vielleicht ein bisschen distanziert reagiert habe. Er hat genau die Sprache dieses Mannes getroffen. Genau das, die Ebene, auf der er ihn erreichen konnte. Und ich freue mich sehr darüber. Gott spricht die Sprache des Einzelnen. Manchmal gebraucht er die Sprache der Krankheit, um mit jemand zu reden. Manchmal die Sprache der Ausweglosigkeit, um jemand zu zeigen, ich bin die Tür für dich, es geht schon weiter. Manchmal auch die Sprache der Begeisterung. Dieses Wort Enthusiasmus heißt ja wörtlich übersetzt in Gott sein. Entheos, Theos heißt Gott, in Gott sein. Und manche wird einfach von Begeisterung angesteckt und denkt, was andere Leute begeistert, ist auch gut für mich, wenn es mit Gott zu tun hat. Ja, die Frage ist natürlich, was fängst du damit an oder was fangen die Menschen damit an, wenn von dem, was gesagt wird, etwas zu ihnen herüberkommt? Die Leute damals waren ratlos, sie waren erstaunt. Es geschieht ja auch heute manchmal, dass Leute sagen, aha, ich dachte, hier in der Kirche wird immer nur so Kirchenlatein verzapft, so bla bla. Und dann stellen sie fest, das ist eigentlich ganz vernünftig, ganz verständlich, was wir da mitkriegen. Und dann sagen sie, versuchen sie das einzuordnen, sagen, aha, das ist jetzt die moderne Masche in der evangelischen Theologie, das läuft also jetzt ganz anders als früher, ist jetzt viel verständlicher. Und sobald wir Dinge einordnen können, können wir sie eigentlich wegordnen. Wenn ich mir in meinem Amtszimmer etwas einordne, dann hefte ich das da ab und dort und lege es dorthin und damit ist das verschwunden für mich. Zumindest zunächst. Wenn ich Dinge einordne, dann lasse ich sie meistens mich nicht erreichen. Die Leute sagten, naja, das wird Alkoholismus sein. Die Leute sind eben schon betrunken frühmorgens. Sie haben zu viel Wein getrunken. Wobei ich diese Deutung gar nicht schlecht fand. Denn wenn einer zu viel getrunken hat, bestimmt die Füllung sein Verhalten. Und wenn jemand vom Heiligen Geist erfüllt ist, bestimmt diese Füllung auch sein Verhalten. Insofern ist die Parallele gar nicht so abwegig, obwohl natürlich das, was dabei herauskommt, ein bisschen anders ist. Ja, sie meinten also, die Leute wären berauscht. Und diese Furcht haben auch viele Menschen unter uns. Eltern schicken ihre Kinder in Kinderstunden, das finde ich fantastisch. Sie bringen sie persönlich hin, holen sie wieder ab. Sie sind froh, wenn sie zur Konfirmandenstunde gehen und freuen sich, wenn sie sogar gerne dorthin gehen. Aber manche sind entsetzt, wenn sie 2 Jahre nach der Konfirmandenstunde immer noch dorthin gehen, in den Gottesdienst. Immer noch in den Jugendkreis gehen, sogar den Schülergebetskreis besuchen. Und denken, was ist denn da passiert mit meinem Sohn und mit meiner Tochter? Ist sie in eine Jugendsekte geraten oder eher? Wer oder was hat sie berauscht? Was hat ihr die Nüchternheit geraubt? Das ist das Problem mancher Eltern, gar nicht so selten, dass sie fürchten, irgendjemand hätte ihre Kinder berauscht mit irgendetwas. Und sie hoffen, dass dieser Rausch vorübergeht und sind erstaunt, wenn es nicht so ist. Oder wenn Jugendliche von der Klostermühle zurückkommen und so ganz begeistert sind. Gut, das hört dann bald wieder auf, aber ist für manche Eltern sehr erstaunlich. Wir haben mal auf einer Jugendfreizeit versucht, das war eine Skifreizeit, haben wir versucht, diese Freizeitbegeisterung zu dämpfen, weil wir sagten, wir wollen nicht, dass sich die Leute in so einer Euphorie, so einer Phase des Wohls für Jesus entscheiden, und haben dann so in der Verkündigung immer die ganzen Schwierigkeiten des Christseins betont und dass man dann immer nach der Führung Gottes fragen muss und dass Leute einen manchmal nicht verstehen und dies und jenes. Haben also versucht, etwas Eisschrank-Atmosphäre aufzubauen, aber das ist uns nicht gelungen, sondern die Atmosphäre war genauso gut wie vorher und für die Jugendlichen war es hinterher schon schwierig, aus dieser schönen, freundlichen Atmosphäre dann wieder in die kühle Atmosphäre des Elternhauses und des Alltages zurückzusteigen. Kühl heißt nicht unfreundlich, sondern einfach nur ganz anders. Manche unter uns, durchaus auch Erwachsene, hat Angst davor, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden, weil er fragt, werde ich dann nicht von meiner Familie als unnüchtern bezeichnet? Dass die dann meinen, der hat vielleicht irgendwas, was nicht in unseren Familienkreis hineinpasst. Das ist ein Problem, das viele haben, gerade Frauen haben, weil sie Angst haben vor ihren Männern oder ihren Partnern. Ja, an der Stelle ist die Frage, was sollte denn sonst dein Leben oder ihr Leben erfüllen, wenn es nicht Jesus ist? Sollte das die Angst vor einem Partner sein? Ich denke, dass Liebe besser ist als Angst und Liebe überwindet Angst. Und wenn wirklich jemand fragt, in welche Sekte bist du denn jetzt reingeraten, was mich hier auch schon Leute gefragt haben, obwohl ich evangelischer Pfarrer hier bin, dann kann ich sagen, in die Sekte des Nazareners, in der Apostelgeschichte wird die zweimal als Sekte bezeichnet. Und das finde ich ja fantastisch, zu dieser Sekte dazuzugehören, zu der auch schon die ersten Christen dazugehört haben. Der Petrus sprach davon, dass die äußeren Umstände gegen Trunksucht sprechen. Die dritte Stunde am Tag, morgens 9 Uhr, um 6 Uhr fing die Zählung an. Da sind die Leute normalerweise noch nicht betrunken. Sondern hier erfüllt sich Prophetie. Und das ist ja gut, wenn alte biblische Buchstaben plötzlich Leben bekommen und man stellt fest, da steckt was dahinter. Es begeistert mich, wenn Leute unter uns anfangen, die Bibel neu kennenzulernen und plötzlich feststellen, diese alten Buchstaben bekommen Leben, die sprechen zu mir ganz persönlich. Obwohl da vielleicht ursprünglich der David angesprochen war, jetzt bin ich angesprochen. Erfüllung in meinem Leben. So ähnlich ging das denen damals. Sie waren ganz erstaunt, dass dieses Wort eintrifft. Er sprach von Joel, dieser Geistausgießung über alles Fleisch. Da gab es natürlich schon einen Unterschied. Im Alten Testament kam der Geist Gottes nur auf das Volk Israel. Man musste also zu diesem Volk dazugehören und dann wieder zu einigen besonderen Aufgabenträgern. Der Geist Gottes kam nur auf Könige, auf Priester und Propheten und dann noch zwei oder drei andere, die irgendeine Spezialaufgabe hatten für Gott. Während hier jetzt der Geist auf alle kommt, ist nur die Frage, wer sind diese allen? Sind es alle Menschen in Jerusalem, alle in Obertshausen? Das alle muss man ergänzen durch Johannes 3, Vers 16, da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Das heißt, der Geist Gottes kommt auf alle, die an ihn, das heißt an Jesus, glauben. Und Glauben ist nicht dieses intellektuelle Zustimmen, sondern die persönliche Beziehung zu Jesus, das persönliche tägliche Gespräch mit ihm. Die empfangen den Heiligen Geist. Und das ist gut, da ist keiner ausgenommen, kein einziger. Ja, was war die Wirkung damals, dass sie den Heiligen Geist bekamen? Petrus sagte, die würden prophezeien, Visionen haben und Träume träumen. Das heißt, neue geistliche Erkenntnisse haben. Und das finde ich sehr gut und beeindruckend, wenn Menschen den Heiligen Geist empfangen, wenn sie neue geistliche Erkenntnisse bekommen. Dinge, die sie sich nie träumen ließen. Zum Beispiel, wenn jemand erfährt, dass seine Ehe geheilt wird, dadurch, dass Gott seine eigene Einstellung verändert. Nicht, dass ich den anderen endlich in die Form gepresst habe, die ich ihm gerne geben möchte, sondern dass Gott mein Herz verändert und dadurch diese Ehe erneuert. Oder dass jemand Menschenfurcht überwindet und Kontakte aufbauen lernt, vor denen er vorher immer Angst hatte. Oder dass jemand überhaupt betet, der das früher nie getan hatte. Oder dass jemand einen Sinn in seinem Leben entdeckt, während er vorher immer nur fragte, wofür bin ich überhaupt da? Oder dass jemand Friede im Herzen hat, selbst dann, wenn andere Leute Existenzangst haben, wie jetzt bei dieser radioaktiven Sache. Manche Leute gar nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Völlig übersteigert reagieren. Und dass dann andere sagen, ich habe Frieden in meinem Herzen, ich weiß, dass Gott einen Plan hat mit meinem Leben und einen Plan mit der Welt. Und deshalb vertraue ich, dass er mich dadurch bringt. Wenn jemand Sorgen abgeben kann, den früher täglich begleitet haben, die er jetzt los wird an Jesus im Gebet. Das finde ich gut, solche neuen geistlichen Erkenntnisse. Wenn allerdings heute noch ein Prophet auftritt, dann würde ich ihn sehr hinterfragen, weil ich denke, dass alles, was Gott sagen wollte an neuen geistlichen Erkenntnissen, hier in diesem Buch niedergelegt ist. Denn als das so ungefähr 400 nach Christus seine endgültige Form hatte, da hat man nur Schriften von Aposteln und Apostelschülern aufgenommen. Und all die vielen 100 neuen Schriften, die es inzwischen gab, hat man alle ausgeschlossen, weil man eben das ursprüngliche Wort Gottes haben wollte und nicht all das, was viele Leute noch dazu sagten. Und dann denke ich, wenn man schon damals so sorgfältig war und es so sorgfältig niedergelegt hat, sollte man bei dieser Erkenntnis auch bleiben und sie nicht durch neue Propheten überlagern oder überdecken oder auch ergänzen wollen. In der Endzeit wird sich diese Geistausgießung wiederholen. Das heißt, dann wird alles Fleisch mit dem Geist Gottes in Berührung kommen. Das heißt, alle Menschen, die dann noch leben, das sind allerdings nicht so viele, weil die Offenbarung von ziemlichen Katastrophen spricht, die dem vorangehen, von Gerichten, zum Beispiel ein Drittel der Natur zerstört wird und vieles mehr, es politische und gesellschaftliche Umwälzungen gibt, militärische Kraftakte, und dass man das als Gericht Gottes verstehen muss, nicht nur als schlechte Politik von irgendjemand, sondern als Gericht Gottes. Der Amos im Alten Testament hat mal so eine Vision gehabt, wo Gott einen Senkblei anlegte in seinem Volk. Senkblei ist ja so eine Schnur, an der unten Blei hängt, damit man die Senkrechte einer Wand beobachten kann, ob die wirklich senkrecht ist oder so einige Buckel oder Schrägen hat. Und wenn Gott in unserer Gesellschaft so einen Senkblei anlegt mit seinen Maßstäben, dann wird sich sehr vieles als sehr krumm erweisen, was zwar gesellschaftlich akzeptiert ist, aber sehr krumm ist und was letztlich Gericht Gottes nach sich zieht. Ja, vielleicht wird aber auch heute Morgen jemand so sein, wie es hier steht, am Himmel Zeichen und unten auf einem, die Sonne wird sich in Finsternis wandeln und der Mond in Blut. Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, dessen persönliche Lage das ist, dass sein persönlicher Himmel verdunkelt ist durch schwere Sorgen und Bedrängnis, dass um ihn herum Rauch ist, er gar nicht weiß, wie es weitergeht für ihn persönlich. Und dem möchte ich das sagen, was der Petrus hier schon seinen Leuten gesagt hat. Da steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das hat er denen gesagt. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Es heißt, wende dich an Jesus, gib ihm dein Leben, dann nimmt er auch deine Not. Ich wiederhole das. Wende dich an Jesus, gib ihm dein Leben, dann nimmt er auch deine Not. Viele Leute machen da einen Fehler. Sie geben Gott nur ihre Not, aber nicht ihr Leben. Es wäre so, wie wenn ich einem mein Auto verleihen will und sage, du nimm alle Rostbeulen von diesem Auto, aber das Auto kriegst du nicht. Völliger, Entschuldigung, Blödsinn. Natürlich ist er am Auto interessiert, nicht nur an den Rostbeulen des Autos, denn ohne das Auto kann er ja gar nichts tun. Es hieße also, gib Gott dein Leben, dann nimmt er auch deine Not. Umgedreht geht es nicht so gut. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und mancher wird entdecken, im Rückblick allerdings erst, dass die Hauptnot gar nicht dieser vordergründige Rauch war in seinem Leben, das heißt das, was ihn im Moment gerade zwickt und beißt, sondern dass die Hauptnot das war, dass Jesus nicht in seinem Herzen war und von daher sich das andere erst entwickelt hat. Und dass er sehr froh sein wird, Jesus entdeckt zu haben, weil er jetzt ein Herz mit ihm hat und sich trösten lässt und Zuversicht gewinnt, dass Gott ihn führt, jeden Tag, ihn durch seine Schwierigkeiten bringt und sogar in Ewigkeit ihn geborgen sein lässt. Das heißt, die Rettung nicht nur im Moment Bedeutung hat in seiner Lage, sondern für immer. Für immer geborgen bei ihm. Und dann ist das Schöne, wenn wir den Namen des Herrn anrufen, Jesus, empfangen wir automatisch den Heiligen Geist. Kein Christ muss Gott um den Heiligen Geist bitten, weil er ihn automatisch bekam, als Jesus in sein Leben kam. Er muss Gott um Jesus bitten, dass Jesus in sein Leben kommt und der Heilige Geist wird ihn begleiten an demselben Tag. Die Frage war, welche Sprache spricht Gott? Und die Antwort ist einfach, er spricht deine Sprache, er spricht meine Sprache. Aber wenn er deine Sprache spricht, dann ist es natürlich schön, wenn du ihm auch in deiner Sprache antwortest, jeden Tag. Wenn du jeden Tag den Namen des Herrn anrufst, damit ist der Name des Herrn Jesus gemeint. Denn wenn ich den Namen des Herrn Jesus anrufe, habe ich automatisch auch eine Beziehung zu Gott als Vater. Und wenn er deine Sprache spricht, wirst du anfangen, seine Sprache zu sprechen. Das heißt, Gott wird anfangen, dich zu gebrauchen, um wiederum seine simultane Übersetzungsanlage für andere Leute durch dich wirksam werden zu lassen, sodass sie durch dich Gott verstehen. Herr Jesus Christus, wir loben dich, dass du unsere Sprache sprichst, die Sprache von jedem, der heute Morgen hier ist, und dass diese Sprache auch verständlich ist. Wir danken dir, dass wir jeden Tag dich anrufen dürfen und dass das auch viele tun. Wir loben dich über diese Zusage, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und deshalb bitte ich dich, dass das auch heute Morgen dieser oder jener ganz neu tut, dich anrufen, um sich für Zeit und Ewigkeit retten zu lassen. Wir danken dir, dass du uns gebrauchst, um die Sprache Gottes anderen vertraut zu machen und loben dich. Amen.